Musica Antiqua mit der Tafelmusik aus der ersten Sinfonie für zwei Flöten, Streicher und Basso Continuo von Georg Philipp Telemann. Musik und festliches Essen gehörten im höfischen Barock oft zusammen. Und wenn festlich getafelt wurde, zeigte man natürlich sein Porzellan und sein Besteck. Letzteres wurde damals, wenn man es sich leisten konnte, aus Silber hergestellt oder, wenn es dafür nicht reichte, aus Zinn. Seit den 1920er Jahren ist Stahl das Material der Wahl für Essbesteck, meist nicht rostender und geschmacksneutraler Edelstahl. Trotzdem kann man vermuten, dass die meisten sogenannten Stahlbarone, also die, die durch die Produktion von Stahl unermesslich reich und mächtig geworden sind, eher mit goldenen Löffeln im Mund leben. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Werksarbeiter, die an den Hochöfen schwitzen, um den begehrten Stahl herzustellen. Stahl macht reich, einige wenige zumindest, und Stahl macht Macht. Warum das so ist und wie die Stahlindustrie unsere Kultur und Gesellschaft geprägt hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Dieter Ziegler von der Ruhr-Universität in Bochum. Guten Morgen, Herr Ziegler.
Guten Morgen.
Herr Ziegler, Stahl wurde ja auch schon in der Antike und im Mittelalter produziert. Im 19. Jahrhundert aber wurde die Stahlindustrie zum alles antreibenden Wirtschaftsmotor in Deutschland und auch in der gesamten westlichen Welt. Warum?
Ja, das ist richtig. Das ist vor allen Dingen eine Frage der Nachfrage. In dem Moment, wo die Eisenbahn aufkommt, brauchen sie Schienen. Also jeweils zwei Schienenstränge oder vier über viele hundert Kilometer. Und wenn Sie sich vorstellen, dass in den 1840er Jahren praktisch, wenn man den Stahl damals, den man für Schienen brauchte, in Deutschland nur hätte herstellen müssen, dann hätte es keine Gabel, keinen Löffel, kein Schwert, kein Messer mehr gegeben. So viel Stahl wurde da gebraucht. Mhm. Das heißt, der Stahl wurde importiert aus Belgien bzw. aus Großbritannien. Und das haben mehrere deutsche Stahlproduzenten als Chance gesehen, anstelle dieser Rohstahllieferanten zu treten und den Stahl selber herzustellen. Und innerhalb von 10 Jahren haben die das auch geschafft. Das heißt, Deutschland war dann weitgehend unabhängig vom Import von Stahlschienen, was natürlich auch technische Innovationen erforderte.
Ja, die Firma Krupp war da ganz vorn und auch ganz früh, 1811, hat Friedrich Krupp in Essen das erste deutsche Gussstahlwerk gegründet. Und dann kam Thyssen und Röchling im Saarland noch dazu. Wie hatten die Stahlindustrie die deutsche Gesellschaft geprägt?
Naja, also erstmal 1811, also Friedrich Krupp war eigentlich kein besonders erfolgreicher, gar kein erfolgreicher Unternehmer. Das war erst der Sohn Alfred. Mhm. Und dessen entscheidende Erfindung war auch nicht die Kanone, wie man vielleicht meinen könnte, sondern der schweißnahtlose Radreifen. Das muss man sich so vorstellen, also Sie kennen vielleicht oder Ihre Hörer kennen vielleicht noch dieses schwere Eisenbahnunglück vor gut 20 Jahren in Eschede. Eschede, ja. Da war also der Radreifen, das ist im Prinzip so ein Stahlring, so wie ein Reifen auch beim Auto. Und wenn der platzt, also wenn der abbricht, dann kann eben sehr schnell ein Zug entgleisen. Und vor dieser Erfindung von Krupp hat man das schweißen müssen. Man hat also ein Stahlband gehabt und an den beiden Enden dann zusammengeschweißt. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, dass das da schnell kaputt gehen kann. Und dann kann ein Zug entgleisen. Das heißt, die Züge mit solchen, sagen wir, primitiven Radreifen müssen sehr langsam fahren und diese Radreifen halten auch nicht allzu lange. Und wenn man jetzt praktisch aus einem großen Stahlblock einen solchen Radreifen auswalzt, also praktisch einen Ring auswalzt, dann gibt's keine Schweißnaht mehr und dann kann der da auch nicht platzen. Und das war eine unglaublich wichtige Erfindung für die Eisenbahn. Ja. Man konnte jetzt viel höhere Geschwindigkeiten fahren und so weiter. Der hielt länger. Und damit wurde der Grundstein für das Weltunternehmen Krupp gelegt.
Ja, es war wirklich die Erfindung des Rades quasi, ne? Und auch irgendwie bahnbrechende Erfindung. Aber Bahn und also so Transportwesen und Stahl und Kohle, also Montanindustrie, die haben sich immer gegenseitig befeuert, oder?
Ja, das ist besonders in Deutschland, aber auch in Belgien zu beobachten. In Großbritannien war es ein bisschen anders, da setzt die Industrialisierung früher ein, da ist es vor allem die Textilindustrie. Aber hier in Deutschland oder sagen wir im Gebiet des deutschen Zollvereins, Deutschland gab es ja noch gar nicht, war Stahl, Kohle, auch Maschinenbau, ne, weil die Lokomotiven wurden dann auch hier gebaut. Das ist im Grunde der Beginn der heutigen Weltmarktstellung des deutschen Maschinen- und Fahrzeugbaus. Das ist im Grunde, man nennt das einen schwerindustriellen Führungssektorkomplex. Also dieser Komplex hat im Grunde die Industrialisierung wie eine Lokomotive gezogen.
Hm, da sind wir wieder bei der Bahn. Genau. Aber wobei, Sie haben ja eben gesagt, die meisten denken an die dicke Bertha und an Bomben oder sowas und Kanonen. Das gehört ja auch dazu. Wer Stahl sagt, sagt immer auch Rüstung. Ne? Und die von Krupp produzierten Waffen, die haben ja die Schlachtfelder in Europa von 1866 bis 1945 quasi immer wieder zerstört. Gehören Stahl und Krieg untrennbar zusammen?
Ja, natürlich. Ich meine, die Schwerter aus der vorindustriellen Zeit haben Sie ja schon erwähnt. Ja. Das ist ja nun auch anders als eine Klinge von einem Messer, ist das Schwert also weitgehend nichts anderes zu benutzen als für den Krieg. Und das ist bei Stahl natürlich insofern so, als Kanonen auch aus Stahl hergestellt werden. Und bei denen ist es ähnlich. Wenn Sie sich einen Radreifen, so wie ich den gerade beschrieben habe, so als ausgewalzten Ring vorstellen und Sie ziehen ihn ganz lang, dann haben Sie ein Kanonenrohr.
Und das kann man sich also fast so comic-mäßig vorstellen.
Ja, genau. Und, und Krupp hat eben erkannt, und nicht nur Krupp, auch in Bochum halt der Bochumer Verein und andere Stahlhersteller haben nachfolgend dann einfach erkannt, dass die Eisenbahn ja ein sehr, sagen wir mal, schwankender Markt ist. Also dann werden sehr viele Eisenbahnen gebaut, da laufen die Maschinen auf Hochtouren und dann ist auch mal wieder Flaute. Und deswegen brauchte man praktisch einen zweiten Markt, den man bedienen kann, der nach anderen Rhythmen funktioniert. Und das ist eben der Rüstungsmarkt. Ja, so ist das.
Ja. Ja, wenn man jetzt quasi in die Zeit dann nach dem Krieg geht, dann wurde sozusagen ja auch der Stahl nicht mehr so stark in der Rüstung eingesetzt. Und aber das Thema Stahl war irgendwie auch eine Keimzelle Europas. Ne? Also Montanunion ist wirklich was sozusagen, weil man sich dann versucht hat, anders auch über Ressourcen und Verarbeitung zu einigen, oder?
Ja, also wenn wir die heutige EU sehen, dann ist die Keimzelle dieses Zusammenschlusses eigentlich die sogenannte Montanunion, also ein Zusammenschluss von 6 europäischen Staaten, westeuropäischen Staaten, zum Zwecke des freien Austauschs zwischen Kohle und Eisenerz. Der Grund ist, dass es eben mehrere Kriege vorher gegeben hat, wo die Franzosen versucht haben, sich die deutsche Kohle unter den Nagel zu reißen, was im Falle des Saargebiets ja auch zweimal zumindest eine gewisse Zeit lang funktioniert hat und umgekehrt die
das
Deutschen.
Das ging immer hin und her. Ne?
Ja, und die Deutschen haben versucht halt die Erzfelder in Lothringen zu bekommen, was auch mal zwischenzeitlich erfolgreich war, nämlich 1871, dann bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und eben vor allen Dingen französische Politiker haben dann gesehen, dass Krieg eigentlich kein gutes Mittel ist, um also diese Industrien, die immer noch Mitte des 20. Jahrhunderts sehr, sehr wichtig waren, nach vorne zu bringen und haben dann halt den Deutschen vorgeschlagen, dass man das Ganze internationalisiert, was auf deutscher Seite am Anfang nicht so wahnsinnig begeistert aufgenommen worden ist, weil man dachte, das ist ein neuer Trick der Franzosen, Zugriff aufs Ruhrgebiet zu kriegen. Saarland hatten sie ja schon. Und trotzdem ist es dann eben zur Gründung dieser Montanunion gekommen, die dann später dann in die EWG überführt worden.
Die Stahlproduktion hat ja ganze Nationen reich und mächtig gemacht. Profitierten denn auch die Arbeiter davon?
Naja, also sicherlich profitierten die, weil die Situation vor der Industrialisierung war ja nun nicht so, dass es den Leuten gut gegangen ist. Die Arbeit auf dem Lande war hart und sie war auch lang. Die Arbeit in der Fabrik war unangenehmer. Viele Menschen sind aus den Fabriken, auch aus den Stahlfabriken natürlich. Die Arbeitsbedingungen waren da alles andere als angenehm, auch geflohen. Also etwa ein großes Problem hatten die Stahlproduzenten, aber auch die Kohlebergwerke. Etwa wenn die Erntezeit war, dann waren ihre Arbeiter weg, weil sie wieder in ihrer Heimat wieder Arbeit fanden in der Zeit. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum etwa die Unternehmen im Ruhrgebiet Arbeitersiedlungen errichtet haben, wo man eben wohnen durfte, wenn man langfristig bei dem Unternehmen blieb. Ja, um auf diese Weise also die Fluktuation zu bekämpfen. Was auch um die Sozialdemokratie zu bekämpfen, denn wenn man streikte, dann flog man auch raus. Aber im Prinzip gab es eine gewisse Verhandlungsmacht, auch wenn es noch keine Gewerkschaften gab zu diesem Zeitpunkt.
Naja, aber trotzdem, die weltweite Stahlproduktion, die steigt ja immer weiter. Wir hatten noch nie so viel Stahl wie heute. Wie sieht denn die Zukunft des Stahlbaus und der Montanindustrie aus?
Naja, Historiker sollten sich zurückhalten, wenn es um Zukunftsprognosen geht. Aber sicherlich spielt Stahl heute schon, und das auch schon seit 50 Jahren, nicht mehr annähernd die Rolle, die er früher gespielt hat. Andere Werkstoffe haben ihn ersetzt, etwa im Fahrzeugbau, Flugzeug sowieso. Also auch Flugzeuge sind aus Aluminium und nicht aus Stahl.
Ja. Aber trotzdem sind doch quasi die Stahlproduktion steigt ja immerhin immer weiter. Ja, also wir hatten noch nie so viel Stahl wie heute.
Ja, ja, aber es ist eben heute nur noch bedingt eine Hightech-Industrie und deswegen macht es Sinn, das eben in anderen Ländern zu machen. Zumal China etwa ja nun auch kein Entwicklungsland mehr ist. Und deswegen, ist wohl anzunehmen, dass auch solche Unternehmen wie ThyssenKrupp, was ja schon ein Zusammen, ist im Grunde das, was übrig geblieben ist, also außer Salzgitter jetzt, vielleicht vielleicht eher schrumpfen als wachsen werden. Aber das ist wirklich, das sagt ein Historiker, der eigentlich da nicht sonderlich kompetent ist für diese Fragen.
Professor Dieter Ziegler, Wirtschaftshistoriker an der Ruhr-Universität in Bochum. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.